Bergisch Gladbach, das ist doch die Stadt mit dem Missbrauchsskandal. Ja, das ist bitter, aber viele Menschen kennen die Kreisstadt jetzt vor allem dadurch. Findet Bürgermeister Lutz Urbach natürlich auch schlimm.
Wir sind eine so liebens- und lebenswerte Stadt. Das ist schon ein bisschen Schmerz, jetzt mit diesen schrecklichen Verbrechen ständig in den Kontext gesetzt zu werden.
Was er sich jetzt wünscht, auch für die Zukunft in solchen Fällen, hört ihr heute in der Woche im Bergischen. Außerdem schauen wir auf die Wupper und da wird's schmutzig. Wir schauen nach Overath und hören Stille, eine erholsame, bisher ungekannte Stille, wenn die RB25 kommt. Und dann sprechen wir noch über die Maskenpflicht an Schulen und wie das an bergischen Schulen so ankommt. Das sind unsere Themen heute. Ich bin Sascha Wandhöfer. Hallo. Und dann starten wir doch mal mit Grüßen nach Overath. Na, vermisst ihr es schon? Seit einer Woche können die Overather, die um den Bahnübergang Siegburger Straße wohnen, ausschlafen. Seit dem Wochenende werden sie nicht mehr mit diesem lieblichen Pfeifton der RB25 geweckt. Ja, ist ja gut. Über Jahrzehnte hinweg hat der Zug vor dem unbeschrankten Bahnübergang gepfiffen, um die Fußgänger zu warnen. Nach viel Protest, einer Bürgerbefragung und langem Hin und Her sind am Samstag die Hinweisschilder, die den Lokführern das Pfeifen vorschreiben, weg. Anwohner Frank freut sich.
Wir wohnen oben unterm Dach. Da liegen wir genau im Schallpegel, gerade im Sommer, wenn das Fenster auf ist. Morgens erster Zug bin ich eigentlich aus dem Bett gefallen, meistens Gott sei Dank wieder eingeschlafen.
Und auch die meisten anderen Anwohner finden es toll.
Ja, wir freuen uns hier. Ich glaube auch alle, die hier wohnen. Teilweise, wenn wir Fernsehen geguckt haben oder so, dann ist es schon sehr laut. Oder wenn man eben hier auch spazieren geht und dann gehupt wird, war es schon unangenehm. Das ist jetzt schon echt ein Vorteil, wenn das dann nicht mehr sein wird.
Was ich aber jetzt heute schon merke, was so ein bisschen fehlt, jede halbe Stunde wird gehupt. Da hat man so einen Taktgeber. Man weiß immer automatisch, wie Uhr es ist. Also ich muss jetzt mal öfter auf die Uhr gucken.
Manchmal, wenn wir Gäste hatten, habe ich schon gehört, wenn irgendwo Schienen so Geräusche, dann habe ich direkt vorgewarnt Leuten, habe ich gesagt, bitte nicht erschrecken, es hupt gleich sehr laut. Manche sind dann hochgesprungen und manche dann halt, wie gesagt, sitzen geblieben. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr angenehm jetzt ohne das Hupen.
Ach ja, eine idyllische Ruhe jetzt am Bahnübergang. Also zumindest pfeift die RB25 jetzt nicht mehr in Overath an der Siegburger Straße. Und alle finden es toll. Alle außer Radioberg-Quatschkopf Christian Güldner, der befürchtet, dass ein Kulturgut in Overath einfach so verschwunden ist.
Der Volkstinnitus von Overath ist Geschichte. Und alle so. Aber ich glaube, ihr werdet euch noch wundern, liebe Overather, jetzt wo dieses liebliche Pfeifen weg ist. Ja, der kostenlose Weckservice der Deutschen Bahn, den gibt's nicht mehr. Ihr müsst euch jetzt selber den Wecker stellen. Aber bitte nicht vergessen. Denkt doch auch mal an die Natur und die Tiere, vor allem die Vögel. Die wissen doch jetzt gar nicht mehr, wie sie zwitschern sollen, wenn die tonangebendste Pfeife verstummt ist. Aber der wohl größte Verlust ist der sprachliche und kulturelle. Sätze wie, noch 10-mal tuten, dann seid ihr aber bitte wieder zu Hause. Oder, noch 3-mal tuten, dann gibt's Abendessen. Fallen einfach weg. Die heutigen Kinder können ihren Enkeln in vielen Jahren nur noch erzählen,
früher wusste ich immer ganz genau, wann ich nach Hause kommen muss. Das hat mir der Zug gesagt. Aber heute ist alles anders.
Merkt ihr jetzt, was das für ein Verlust ist? Ich auch. Nicht.
Keine Masken, keine Abstandsregeln. Nur so ist normaler Unterricht möglich. Ja, das hat NRWs Schulministerin Gebauer so gegen Mitte der Ferien angekündigt. Mittlerweile hat sie sich davon verabschieden müssen. Wenn nächste Woche die Schule wieder losgeht, dann gilt für die Weiterführenden und die Berufsschulen Maske auf und zwar auch im Unterricht. Corona soll nicht noch mehr Fahrt aufnehmen. Tolga Wilmsmann ist Direktor am Homburgischen Gymnasium in Nümbrecht. Er sieht da anstrengende Tage auf sich und seine SchülerInnen zukommen.
Also ich finde diese Regelung schwierig. Ich verstehe das Dilemma, ganz ehrlich gesagt. Zum einen, dass Schüler alle wieder in die Schulen kommen sollen, man eine Schutzregelung treffen muss. Ob sich das, wenn man jetzt auch den Hochsommer vor Augen hat, tatsächlich bewährt, wird die Praxis zeigen.
Und Wilmsmann befürchtet, dass der Austausch zwischen den Lehrkräften und den SchülerInnen leiden wird.
Ich stelle mir das in der Praxis sehr schwierig, weil sehr anstrengend für Schüler wie Lehrer vor, dann gemeinsam miteinander zu sprechen, zu kommunizieren und das über einen ganzen Schulvormittag bzw. als Ganztagsschule für einen ganzen Tag. Ja, wir werden sehen, wie das in der Praxis funktioniert.
Klingt eher skeptisch. Es gibt aber auch diejenigen, die sehr zufrieden mit der neuen Regelung sind. Die Bergischen Grundschulen. Jana Koch ist die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Oberberg. Und sie ist froh, dass die Kleinsten ihre Masken nur auf den Fluren tragen müssen. Und nicht im Unterricht.
Ich finde auch, dass man Kindern gerade im Grundschulalter noch nicht zumuten kann, die ganze Zeit mit Maske in den Klassen zu sitzen. Das ist einfach nicht kindgerecht, gerade beim Lernen.
Und wer sorgt für die Masken? Irgendwie egal, wenn wir Wilmsmann vom Homburgischen Gymnasium in Nümbrecht glauben.
Wenn ich den Text richtig vom Ministerium vor Augen habe, sind Eltern wie Schüler auch für das Mitbringen der Maske verantwortlich. Aber da denke ich, das Materialproblem stellt sich an der Stelle nicht, weil auch in den Schulen eigentlich genug Masken da sein müssten. Jedenfalls für uns kann ich das sagen.
Schulstart mit Maske kommt jetzt auf die SchülerInnen zu, auch im Unterricht. Nur die Grundschüler, die dürfen während der Schulstunden ihre Masken abnehmen. Sonst gilt auch für die überall Maske auf. Gilt erstmal so bis Ende August und dann will Schulministerin Gebauer weiterschauen und notfalls nochmal nachsteuern. Bergisch Gladbach, das war lange, da wo Heidi Klum herkommt. Oder für die politisch Interessierten, der Bosbach ist doch von da, oder? Mittlerweile ist Bergisch Gladbach die Stadt mit dem schrecklichen Missbrauchsfall. Und das ist für viele Gladbacher bitter, auch für Bürgermeister Lutz Urbach. Der kennt das nämlich auch schon.
Ja, es ist ja natürlich so, dass man Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen regelmäßig begegnet, auf Veranstaltungen, überörtliche Gremien etc. Und dann kommt schon, was ist denn bei dir los? Ich kriege das mit in den Medien. Das gibt's dann schon, ja.
Deswegen setzt er sich inzwischen dafür ein, dass Verbrechen in Zukunft nicht mehr nach dem Ort benannt werden, an dem sie geschehen sind. Wobei ja auch Urbach erst so nach und nach gemerkt hat, dass Gladbach in der ganzen Sache nur der Anfang war.
Ja, also gezuckt. Am Anfang schien es ja wirklich so zu sein, als wäre es ein schlimmer Fall, vermeintlich schlimmer Fall, es gibt ja noch kein Urteil, in Bergisch Gladbach. Und da zuckt man auch gar nicht so. Und es hat sich ja erst später herausgestellt, dass es sich um ein riesengroßes Netzwerk handelt und in Bergisch Gladbach eben nur der Stein ein Stück weit losgetreten wurde.
Dann hat er aber gemerkt, Missbrauchsfall oder Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, das ist arg.
Ja, das war im Grunde der Moment, als ich vermehrt aus der Bürgerschaft angesprochen worden bin. Das ist aber undankbar, das ist aber ungerecht für unsere Stadt, als halt eben klar wurde, es ist eben dieses ganze Netzwerk und es wird dann verbunden in der Bezeichnung eben mit dem Namen einer Stadt.
Urbachs Vorschlag, schon die Ermittlungskommission müsste anders heißen. Die hieß in diesem Fall Ermittlungskommission Berg. Er schlägt vor, die Namen mehr mit dem Verbrechen zu verbinden. Ermittlungskommission Missbrauch in diesem Fall zum Beispiel. Hat er auch schon mit dem Innenminister und Polizeipräsidenten drüber gesprochen. Ob er sie dafür sensibilisieren konnte, da ist er sich aber nicht ganz sicher.
Ich hoffe das ein Stück weit. Also ich habe vor einiger Zeit mal mit dem Kollegen aus Gladbeck gesprochen, der nach 30 Jahren immer noch sagt, das ist so schrecklich. Wenn ich sage, dass ich aus Gladbeck komme, dann kommt sofort Geiseldrama. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Kommunen nicht in diese Situation kommen. Wir sind eine so liebens- und lebenswerte Stadt. Das ist schon ein bisschen Schmerz, jetzt mit diesen schrecklichen Verbrechen ständig in den Kontext gesetzt zu werden.
Urbach geht aber erstmal davon aus, dass Bergisch Gladbach und Missbrauchsfall bei vielen noch lange zusammengedacht werden wird.
Also das wird auf jeden Fall die nächste Zeit noch sein. Ich bin ja dankbar, dass weiter ermittelt wird und je mehr da auch Druck aufgebaut wird und je erfolgreicher die Ermittler sind, umso schneller werden Kinder aus diesen schrecklichen Situationen rausgeholt. Von daher ist das alles gut. Ich fürchte nur, dass das für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, eben immer konnotiert wird bei Bergisch Gladbach und dieses Missbrauchsnetzwerk. Ich hoffe, dass das dann irgendwann sich positiv erledigt hat.
Lutz Urbach, Bürgermeister von Bergisch Gladbach, wünscht sich, dass Verbrechen nicht länger nach dem Ort benannt werden, in dem sie geschehen sind. Seine Stadt kennt man jetzt bundesweit als die Stadt mit dem Missbrauchsfall. Und das an der Stelle nochmal ganz klar gesagt, weil in den sozialen Medien natürlich darüber auch diskutiert wird. Lutz Urbach möchte jetzt nicht, dass der Missbrauchsfall totgeschwiegen wird, dass da keiner mehr drüber redet. Das ist eine schlimme, unfassbar schlimme Sache, die dringend aufgeklärt werden muss. Er möchte einfach nur, dass nicht hängen bleibt, Missbrauchsfall Bergisch Gladbach, denn das gehört auch zur Wahrheit. Mittlerweile ist jedes Bundesland betroffen und der Fall deutlich, deutlich schlimmer als nur Bergisch Gladbach. Hier ist das Ganze halt nur ins Rollen gekommen. Der Wolf hat mal wieder für Aufsehen gesorgt bei uns im Bergischen. Und zwar der Wolfsnachwuchs. Also der ist noch nicht hier, aber im Nachbarkreis, im Rhein-Sieg-Kreis, da gibt's Wolfsjunge. In der Gemeinde Eitorf, einmal durch Ruppichteroth oder Windeck und zack, ist der Wolf im Bergischen, theoretisch. Deswegen macht sich der Rheinische Landwirtschaftsverband Sorgen. Die Landwirte fragen sich zum Beispiel, ob so ein ausgewachsenes Rudel anders jagt als Einzelgänger. Also was so die Jagdziele angeht. Die befürchten zum Beispiel, dass auf gerissene Kälber und Schafe dann zum Beispiel auch größere Tiere folgen. Im Landkreis Nienburg haben Wölfe laut RLV 2 Pferde gerissen. Deswegen fordert der Landwirtschaftsverband langfristig eine aktive Regulierung des Wolfsbestandes, übersetzt, dass man Wölfe auch schießen darf. Immerhin, die Naturschützer freuen sich über den Wolf, andere sehen das anders. Aber die Diskussion ist ja schon alt und die wird auch noch lange gehen. Zum Schluss geht's an die Wupper. Ich finde das ja großartig, wenn sich beim Wandern oder Radfahren so ein lauschiger Fluss nebenher schlängelt, an dem man sich dann vielleicht auch mal abkühlen kann. Haben wir ja oft hier bei uns im Bergischen. Und für uns ist das selbstverständlich, dass die Flüsse sauber sind, dass da Fische drin schwimmen. So selbstverständlich ist das aber gar nicht. Bei der Wupper zum Beispiel sah das ganz lange anders aus. Während der Industrialisierung haben die Menschen einfach alles in die Wupper geworfen, was irgendwie im Weg war. Um 1900 rum war die Wupper mehr stinkende Kloake als Fluss. Susanne Fischer vom Wupperverband beschreibt das mal so.
Man hat bestimmt nicht sehr viel Wasser gesehen, sondern eher eine trübe, braune, dunkle Brühe. Je nachdem, auch durch Färbereien hat die Wupper dann natürlich auch immer mal wieder ihre Farbe gewechselt. Und ja, also ich glaube, das möchten wir uns heute wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Damit die Lage besser wird, ist 1930 dann der Wupperverband entstanden. Vor 90 Jahren.
Die Menschen haben natürlich sehr unter diesen Zuständen gelitten. Also der Gestank und der Dreck, das war die eine Sache. Es gab ja dann auch wirklich Epidemien, die aufgrund des schlechten Wassers zustande kamen. Also mehrere Cholera-Epidemien hat es gegeben. Und da hat sich natürlich dann auch die Politik damals geregt.
Der Wupperverband hat sich dann um Kläranlagen gekümmert und die Wupper wirklich mühsam wieder sauber gekriegt. Das ist manchmal heute wieder in Gefahr, weil zum Beispiel viele nicht wissen, dass alles, was sie in den Gulli kippen, direkt in die Wupper geht. Negativbeispiel, während des Corona-Shutdowns hatten ja auch die Entsorgungszentren im Bergischen eine Weile zu, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt geöffnet. Das hat möglicherweise in Wuppertal einige Menschen dazu gebracht, ungeduldig Farbreste und Altöl einfach so wegzukippen in den Gulli. Ist dann halt direkt in der Wupper gelandet. Und die hat wirklich genug durchgemacht. Brigitte Magscheid aus dem Radio Bergteam mit einer kleinen Geschichte der Wupper.
Als Fluss hast du nie deine Ruhe vor Menschen. Erst haben sie die Wupper für ihre Mühlen genutzt. Dann kam im 19. Jahrhundert die Industrialisierung. Das heißt Spinnereien, Färbereien, Webereien, Sauereien. Denn damals gab es die Grünen noch nicht. Abwasser haben sie alle einfach in die Wupper gekippt. Auch später die Maschinenbauer und natürlich jeder einzelne Wuppertaler. Sein Geschäft. Also ihr wisst schon.
Ich weiß gar nicht, ob man das mit einem Wort beschreiben kann. Also wirklich Kloake plus Industriegifte.
Beschreibt Susanne Fischer vom Wupperverband das Desaster. Während es früher in der Wupper vor Fischen nur so gewimmelt hat, waren bald alle weg. Ab 1830 besonders die Zeichen für sauberes Wasser, die Lachse.
Ich bin weg, Leute. Hier stinkt's.
In Laichlingen, wo Schulen nahe an der Wupper sind, hatten Kinder regelmäßig stinkefrei. Echt jetzt?
Bei Hitze muss das ganz unerträglich gewesen sein. Es muss bestialisch gestunken haben. Es gibt Quellen, die berichten, dass sich jeden Tag 150 Tonnen Schlamm und Dreck den Fluss hinabbewegt haben.
Ab circa 1916 kam der Gedanke auf, dass sich jemand um den Dreck kümmern muss.
Die Menschen haben natürlich sehr unter diesen Zuständen gelitten. Also der Gestank und der Dreck, das war die eine Sache. Es gab ja dann auch wirklich Epidemien, die aufgrund des schlechten Wassers zustande kamen. Also mehrere Cholera-Epidemien hat es gegeben.
Trotzdem, erst 1930 ist der Wupperverband entstanden, der sich bis heute um die Wupper kümmert und darum, dass Abwasser nicht in der Wupper landet. 50 Jahre später kommen erste Fische zurück. Und es dauert bis zum Jahr 2001, 170 Jahre nach seiner Flucht, bis die Erfolgsmeldung kommen kann, der erste Lachs ist zurückgekehrt.
Tag zusammen, da bin ich wieder.
Und das war's mit der Woche im Bergischen für diese Woche. Ich bin Sascha Warnthöfer und falls ihr Kritik, Anregungen etc. habt, dann schreibt gerne per Mail betreff Podcast an redaktion@radioberg.de. Macht's gut.